Ja, ganz herzlichen Dank. Es ist mir eine große Freude und auch eine große Ehre, in dieser berühmten Mühle in Sachsen heute dabei sein zu dürfen. Wir haben lange nach einem gemeinsamen Termin gesucht und sind froh, ihn dann gefunden zu haben. Und es ist sicher ein historischer Tag, da Musiker der Dresdner Staatskapelle hier in diesen heiligen Hallen, hätte ich beinahe gesagt, musizieren. Ganz herzlichen Dank nochmal dafür. Das ist auch wirklich etwas ganz Besonderes. Weder naiv noch aggressiv. Vor zwei Tagen haben wir in Kassel einen lieben Freund zu Grabe getragen. Mit 80 Jahren ist er gestorben. Ein quick, lebendiger, engagierter Mediziner. Viele haben daran Anteil genommen. Professor Manfred Weise war über lange Jahre Leiter der Organisation Christen im Dienst an Kranken. Er beschreibt in seinen Lebenserinnerungen, die letztes Jahr erst erschienen sind, Erinnerungen an Gottes große Güte als Arzt und Christ, beschreibt dort, wie er selber erst mit 35 Jahren Christ wurde, während der Zeit, wo er eine Gastprofessur in Richmond in Virginia hatte, wo er dort forschte. Und das wichtigste Forschungsergebnis war, dass er zu Jesus Christus fand. Und dann kommt er zurück nach Deutschland und er sagt, ich kam mit einem völlig neuen Blick für meine Aufgabe und für die Menschen zurück. Er schreibt das wörtlich so, seit meiner Bekehrung wollte ich Jesus dienen und den Menschen die Hoffnung auf Rettung bezeugen. Das tat ich in der folgenden Zeit auch gegenüber meinen Patienten und im Missionswerk Christen im Dienst an Kranken. Gott hat ihm dann nach seiner Bekehrung 45 weitere Lebensjahre geschenkt. Es entwickelte sich eine weit gespannte Tätigkeit als Arzt, als Missionar in Moldawien, war er in der Mongolei, in Sizilien, vielen anderen Ländern. Wir haben auch gemeinsam einige Kongresse mitgestaltet in Moskau, in St. Petersburg, in Odessa, wo es um Grenzfragen zwischen Medizin und Theologie ging. Und dieser Manfred Weise, der hat immer wieder das Gespräch gesucht mit unterschiedlichsten Menschen. Da kannte er keine Grenzen und er konnte manchmal sehr abrupt, wenn man mit ihm in irgendeinem Restaurant war, plötzlich den Kellner auf den Glauben ansprechen. Und dann habe ich innerlich immer gedacht, hoffentlich weiß er, dass das ein Medizinprofessor ist. Manchmal habe ich es notfalls gesagt. Als Christ ein Zeitgenosse und er war für mich wirklich ein Vorbild, wie wir mitten in dieser Welt zur Ehre unseres Herrn leben können und zu einem Segen für unsere Zeitgenossen werden. Das ist der Auftrag. 1. Petrus 2, Vers 12 sagt das ganz deutlich, dass wir einen guten Wandel führen sollen unter den Heiden. Also so, dass die Heiden uns sehen. Und der Jesus hat es ja schon vorgegeben in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 16. Er hat gesagt, lasst euer Licht leuchten unter den Menschen. Und damit meint er auch ausdrücklich die Menschen jenseits der Gemeinde. Und das ist die Frage, das ist die Herausforderung heute Abend an uns alle. Wie können wir gute Zeitgenossen sein? Gute Zeitgenossen in einer Phase unserer Geschichte, wo unser Land kaum noch wiederzuerkennen ist, wo Woche für Woche neue Drohungen aus dem RKI und aus diversen Kanzleien von Ministerpräsidenten gewissermaßen ausgestoßen werden und die Menschen in Angst und Schrecken halten. Wie können wir gute Zeitgenossen sein? Und dazu ist es wichtig, liebe Geschwister, dass wir das richtige Verhältnis zur Welt finden. Und die Frage ist, wie sieht das aus? Ich habe ja im Titel schon mal gesagt, und Sebastian Gruner hat das aufgenommen, wie es nicht sein soll. Also wir sollen nicht naiv sein. Wenn wir naiv sind, dann stehen wir in der Gefahr, uns dieser Welt anzupassen. Dann begegnen wir dieser Welt arglos, als wäre sie ein Kuschelzoo. Dann denken wir der Politik gegenüber, ach, die geben doch alle ihr Bestes, vertrauen wir ihnen mal. Das ist schon gut, was sie sagen, und das müssen wir auch alles so tun. Und vor dieser Naivität hat der Herr Jesus uns gewarnt. Er hat sehr deutlich gesagt in Johannes 15, Vers 18, wenn euch die Welt hasst, wundert euch nicht drüber, mich hat sie auch gehasst. Und er hat in Markus 10, Vers 42 gesagt, dass die Herrscher ihre Völker knechten und niederhalten. Und er hat uns gewarnt, naiv zu sein. Tja, das wäre naiv. Aber man kann natürlich auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Man kann aggressiv werden. Das heißt, man sieht an jeden Nichtchristen als Gefahr für den eigenen Glauben. Man entwickelt eine Bunkermentalität, so wir ziehen uns zurück in unsere Gemeinderäume, wir machen alle Schotten dicht und stecken den Kopf gar nicht mehr raus. Wir halten die böse Welt auf Abstand und wir verdächtigen alles, was dort geschieht, von vornherein und lehnen alles ab. Und davor hat der Herr Jesus uns auch gewarnt. Wenn er sagt, dass wir als Lichter in der Welt leuchten sollen. Und Paulus zum Beispiel hat das auch immer wieder gesagt, dass wir innerhalb der Welt gute Werke tun sollen. Im Titusbrief zum Beispiel betont er das im 3. Kapitel, im 1. Vers. Da sagt er zu Titus, erinnere Sie daran, dass Sie den Obrigkeiten untertan sind und gehorsam und zu allem guten Werk bereit, zu jedem guten Werk bereit. Und dann weiter, Sie sollen ihre Sanftmut beweisen, also ihre Freundlichkeit, wir würden heute vielleicht sagen ihre Empathie, aber auch ihre Geduld, steht hier gegenüber allen Menschen. Und wenn wir das gegenüber allen Menschen erweisen sollen, dann müssen wir ja auch zumindest an ein paar Menschen herankommen. Und dann am Ende von Vers 8, Titus 3, Vers 8 sagt er noch, wir sollen darauf bedacht sein, uns mit guten Werken hervorzutun, das ist gut und nützt den Menschen. Und wenn Paulus hier von den Menschen spricht, meint er auch immer die Menschen draußen. Das heißt, wir sollen, liebe Leute, wir sollen eine Wohltat für unsere Mitmenschen sein, ohne uns anzupassen und ohne uns mit der Welt gemein zu machen. Und das ist wirklich wie der Tanz auf der Rasierklinge, ja, wie der Tanz auf einem Drahtseil. Und was brauchen wir dazu? Dazu brauchen wir die Fähigkeit, die jeder Boxer trainiert. Wir brauchen das richtige Verhältnis von Nähe und Distanz. Also der sucht das immer zu seinem Gegner. Ja, er braucht das richtige Verhältnis von Nähe und Distanz. Er muss nah genug dran sein, um das Gegenüber wirklich festzutreffen. Er muss aber auch weit genug weg sein, um in einer guten Weise ausholen zu können und selber nicht getroffen zu werden. Und er muss auch variieren in diesem Verhältnis zwischen Nähe und Distanz. Und so müssen wir als Christen das richtige Verhältnis zur Welt finden, nicht um sie K.O. zu schlagen, sondern um sie für Christus zu gewinnen und ihr zu dienen. Und meine Hoffnung, mein Gebet ist, dass dieser Abend wirklich eine Hilfe dazu geben kann, dieses Verhältnis zur Welt immer wieder neu zu justieren. Und das wäre auch eine Möglichkeit nachzufragen zu verschiedenen einzelnen Aspekten unseres Verhältnisses zur Welt. Wenn wir jetzt einsteigen, müssen wir zunächst mal fragen, was meinen wir eigentlich mit Welt? Wir wissen ja, dass die Bibel sagt, der allmächtige Schöpfer besitzt alles. Gott ist so allmächtig, er hat alles geschaffen und er beansprucht ein umfassendes Besitzanrecht auf die gesamte Welt. Der gesamte Kosmos, das gesamte Universum, alles gehört ihm. Psalm 103, Vers 19, der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Psalm 103, Vers 19 und 1. Chronik 29, Vers 11 sagt es ganz ähnlich, dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit, denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. 1. Chronik 29, Vers 11. Liebe Leute, das dürfen wir niemals vergessen. Das ist die Voraussetzung. Und es ist wahr, was wir als Kinder oft gesungen haben. Meinem Gott gehört die Welt, meinem Gott das Himmelszelt. Ihm gehört der Raum, die Zeit, sein ist auch die Ewigkeit. Und wir wollen heute einen Teilauszug dieser Welt betrachten, die insgesamt Gott hört. Und das ist das, was man gemeinhin die säkulare Welt meint. Was meint säkular? Das Wort kommt von dem lateinischen Säkulum, das heißt zunächst mal ein Zeitalter, eine Epoche und es beschreibt gewissermaßen die vergängliche Welt im Gegensatz zum Ewigen. Das meint Säkulum, säkular und deswegen kann man das ganz gut auch dann übersetzen im Sinne von weltlich, profan. Die säkulare Welt, kann man sagen, ist die Lebenswelt jenseits der Gemeinde, ist die Welt jenseits des Reiches Gottes, ist die gesamte übrige Schöpfung. Und in dieser Welt gilt es, dass wir uns bewähren. Ein Kennzeichen dieser säkularen Welt, vielleicht das Entscheidende, ist, die Einsamkeit des Einzelnen. Er lebt jenseits des neuen Lebens, er lebt ohne Gott. Und in diesem Sinne erinnert Paulus die Epheser daran in Epheser 2, Vers 12, unter welchen Bedingungen sie vor ihrer Bekehrung gelebt haben. Und das müssen wir immer wieder im Blick haben. Als ihre Heimat eben noch in der säkularen Welt war, Epheser 2, Vers 12, da sagt Paulus, ihr wart ohne Christus, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels, fremd den Bündnissen der Verheißung. Und ihr wart ohne Gott in dieser Welt. Obwohl ihr in Gottes Welt wart, aber ihr wart ohne Gott in dieser Welt, ihr wart ohne Christus, ihr wart ausgeschlossen von der Familie Gottes. Das ist die Situation der Menschen, deren Heimat die säkulare Welt ist. Und wir als Christen? Für uns ist das Vergangenheit, sagt Paulus. Paulus sagt, das war mal, dass ihr ohne Gott in der Welt wart, aber jetzt seid ihr mit Gott in der Welt. Und jetzt habt ihr eine Riesenverantwortung, dieser Welt im Auftrag Gottes zu begegnen, euch nicht einfach abzuschotten. Ihr habt jetzt den Auftrag, an diese Welt heranzugehen, in dem Sinne Gottes euch zu dieser Welt zu verhalten. Und die Bibel zeigt uns mindestens drei Weisen, drei Kategorien, man könnte auch sagen, drei Modi, in denen uns diese säkulare Welt begegnet. Und die wollen wir uns jetzt miteinander anschauen. Die ersten beiden etwas kürzer, weil uns die relativ vertraut sind. Und diesen letzten Bereich, diese letzte Kategorie, in der uns die Welt begegnet, dann etwas ausführlicher. Schauen wir es uns also an. Die säkulare Welt, das sind einmal Menschen. Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind. Paulus beschreibt das in 1. Timotheus 3, Vers 7. Da sagt er, ein Ältester, also ein Gemeindeleiter, soll einen guten Ruf haben unter denen, die draußen sind. Also, das ist die erste Bestimmung der säkularen Welt. Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind. Dann gibt's eine zweite Kategorie für die säkulare Welt. Und das sind die Meinungen dieser Welt. Paulus sagt in Römer 12, Vers 2, passt euer Wesen nicht dem Denken dieser säkularen Welt an, sondern beurteilt es gemäß Gottes Wahrheit. Passt euer Wesen nicht dem Denken dieser säkularen Welt an. Säkulare Welt, das sind hier die Meinungen, die Konzepte, die philosophischen Systeme, die von Menschen entwickelt wurden. Also säkulare Welt sind einmal die Menschen, säkulare Welt sind zum anderen die Meinungen. Und dann eine dritte Kategorie, auf die Paulus zu sprechen kommt, aber auf die auch unser Herr Jesus zu sprechen kommt, und den zitieren wir hier, das sind die Machtstrukturen dieser Welt. Und als Beispiel nehme ich hier das Wort unseres Herrn aus Markus 12, Vers 17, wo der Herr Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Da sagt er in dem Zusammenhang, zahlt die geforderte Steuer an das politische System, in dem ihr lebt, aber gebt dem Kaiser nicht mehr, als ihm zusteht. Denn was ihr dem Kaiser mehr geben würde, als ihm zusteht, würdet ihr Gott entziehen. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Hier meint säkulare Welt also die Machtstrukturen der säkularen Welt. Die Machtstrukturen, die Kaiser, die Kanzler, die Parlamente, die Gemeinderäte, die Bürgermeister, die Polizisten, alle, die Recht sprechen in der säkularen Welt, die Chefs, die Lehrer, wer auch immer. Also die Machtstrukturen der säkularen Welt. Und Petrus sagt es ganz ähnlich wie der Herr Jesus in 1. Petrus 2, Vers 13, da sagt er, Ehrerbietung ja, gegenüber der Obrigkeit, aber keine Furcht, keine Unterwerfung, kein blinder Kadavergehorsam. Man könnte auch sagen, seid loyale Staatsbürger, aber seid keine willfährigen Untertanen. Oder man könnte genauso sagen, seid nicht aggressiv, sondern loyale Staatsbürger, aber seid auch nicht naiv und willfährige Untertanen. So, diese drei Kategorien, die wollen wir jetzt heute Abend miteinander abarbeiten, bis die Pizza kommt. Und sonst sagt man ja, bis der Arzt kommt, wir machen es, bis die Pizza kommt. Und ich habe jetzt den Druck, rechtzeitig fertig zu sein, aber keine Sorge, bis dahin schaffen wir es. Drei Kategorien, in denen sich unsere Beziehung zur säkularen Welt jetzt bewähren muss. Es geht um die Menschen der säkularen Welt, es geht um die Meinungen der säkularen Welt und es geht um die Mächte, um die Machtstrukturen der säkularen Welt. Also kommen wir kurz zum Ersten, die Beziehung zu den Menschen. Und das bezieht sich nicht nur auf diejenigen, die Verantwortung tragen, in Gemeinden, in Familien, in Hauskreisen, sondern das bezieht sich letztlich auf alle Christen, zu den Menschen. Ich erinnere nochmal an die beiden Bibelverse, 1. Petrus 2, Vers 12, guten Wandel für unter den Heiden, und was der Herr Jesus gesagt hat, Matthäus 5, Vers 16, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Liebe Leute, wir sind gefragt als Zeitgenossen, nicht nur als reisende Evangelisten. Wir sind gefragt als im wahrsten Sinne des Wortes Mitmenschen, die unter den Heiden wandeln, die erkennbar sind, deren Licht unter den Menschen leuchtet. Überlegen wir mal, für geistliche Leiter war das sogar eine Eingangsvoraussetzung, eine Berufungsvoraussetzung, dass sie einen guten Ruf gegenüber der Welt haben sollten. Nicht, dass sie sich anbiederten, nicht, dass sie alle von allen gemocht wurden, aber dass sie als integer galten und geradlinig und wirklich zuverlässig. So, und Jesus und Petrus beschreiben nun übereinstimmend das Ziel, zu dem unser Wandel bei den Zeitgenossen führen soll. Wozu nämlich? Jesus sagt, sie sollen eure guten Werke sehen, damit sie euren Vater im Himmel preisen. Das heißt, unser Leben soll dazu führen, dass die Heiden dem Herrn die Ehre geben. Und dazu ist die Voraussetzung was? Dass die Heiden selber gerettet werden, dass sie selber Kinder des Vaters werden, dass sie selber von der Heimat in der säkularen Welt wechseln, Vorsicht, von der Heimat in der säkularen Welt wechseln in die Heimat der Familie Gottes. Und der Anstoß dafür soll unser guter Wandel sein. Das sagt Jesus, das sagt Petrus hier. Sie nennen das gute Werke. Also, liebe Leute, gute Werke sollen unsere Beziehung zu den Menschen der säkularen Welt prägen. Wir sollen ihnen wohltun. Wir sollen ihnen gut tun. Wir sollen dabei natürlich vor allem für sie beten und hoffen, dass sie auch das Wichtigste finden und bekommen, was ein Mensch braucht, nämlich Jesus und seine Vergebung. Das ist ja immer der größte Wunsch. Egal, ich will natürlich dem Pizzeria-Gastronom auch ein guter Gast sein. Und ich will ihm auch mal einen guten Rat geben in mancher Situation. Aber natürlich ist mein Hauptwunsch für den Enzo, dass er mal Christ wird. Und dem Bäcker gegenüber genauso. Und der Autowerkstätte gegenüber genauso. Das ist immer unser größter Wunsch, dass unsere Zeitgenossen zu Jesus finden, weil wir wissen, dass sie das am meisten brauchen. Und natürlich bleiben Worte das wichtigste Mittel zur Überführung von Sündern. Das macht die Bibel immer ganz klar. Der Glaube kommt aus der Predigt, der Glaube kommt aus dem mitgeteilten Evangelium. Worte sind nicht ersetzbar. Wir können nie so leben, dass unser Leben das Evangelium ersetzt. Das wäre absurd, das wäre Hochmut, das wäre absolute Anmaßung, das zu behaupten. Aber daneben, sagt die Bibel, haben wir auch den Auftrag des Wandels. Der römische Schriftsteller Plinius im 1. Jahrhundert, der zeigte sich beeindruckt, dass die Christen sich etwa, wie er sagt, durch einen Eid banden, keinerlei Verbrechen zu begehen, sei es Ehebruch, Raub oder Wegelagerei. Das hat den Plinius beeindruckt. Leute, die Heiden schauen genau hin. Die schauen genau hin, sowohl wie wir als Christen miteinander umgehen, als auch wie wir mit anderen umgehen. Ob wir hilfsbereite Nachbarn sind, ob wir zuverlässige Mitbürger sind, ob wir freundliche Kunden sind, ob wir geduldige Ratgeber und Tröster sind, sie schauen genau hin. Und die ersten Christen waren dafür bekannt, dass sie sich der Bedürftigen annahmen. Die Gemeinde war dafür bekannt, dass bei ihr die Witwen versorgt wurden, dass bei ihr die Kranken gepflegt wurden, dass bei ihr die Findelkinder beschützt und aufgenommen und nicht in den Müll geschmissen wurden. Die Gemeinde bewies schon im ersten Jahrhundert ein sensibles soziales Gewissen. Und deswegen brauchen die Christen keinen Nachhilfeunterricht, was soziale Verantwortung angeht. Und liebe Leute, uns bietet die aktuelle Situation, denke ich doch erst recht, ein reiches Betätigungsfeld, weil unsere säkularen Zeitgenossen unabhängig von ihrer sonstigen Belastung doch massiv unter Druck gesetzt werden. Das sehen wir doch, das spüren wir doch in den Gesprächen. Und viele sich in ihrer Würde verständlicherweise zutiefst gekränkt fühlen. Und wie wichtig ist es und wie verheißungsvoll, gerade in diesem Kontext, dass wir sie ermutigen können, dass wir ihnen zuhören können, dass wir auch ihre Empörung über manche Situationen teilen können. dass wir sie trösten können. Und wie viele auch missionarische Anknüpfungspunkte haben sich gerade dadurch ergeben, dass die von den Corona-Maßnahmen zum Teil getriebenen und entmündigten Menschen erfuhren, dass wir als Christen, dass wir als Gemeinde sie eben nicht als biologische Wesen, was weiß ich, als potenzielle Virenüberträger sehen unter dem Gesichtspunkt der Volksgesundheit, dass wir sie nicht gemieden haben, dass wir ihnen nahe gekommen sind, dass wir ihnen unsere Häuser und Kirchentüren geöffnet haben, dass wir ihnen vielleicht sogar die Hand geschüttelt haben. Verstehen Sie? Und das darf sich auch nicht ändern, falls uns im Herbst wieder irgendein Lockdown aufgezwungen werden sollte, den manche jetzt schon androhen. Wir haben hier wirklich eine enorme Verantwortung. Ich bin interviewt worden von einem Blogger, Kai Stut, der auf uns gestoßen war, einfach weil wir als Gemeinde gesagt haben, wir müssen jetzt nicht zumachen, sondern aufmachen. Und er hat in diesem Interview gesagt, wie entsetzlich das wäre für Leute, die das von außen beobachten, er ist kein Christ, zu sehen, jetzt in der Zeit, wo die Kirche erst recht bei den Kranken, bei den Sterbenden, bei den in Not geratenen sein müsste, wie es da sein könne, dass sie sich jetzt zurückzöge. Also, das ist das Erste. Und wir haben, denke ich, in dieser angespannten Situation als Christen eine besondere Verantwortung, aber auch besonders viele Möglichkeiten und offene Türen. Ja, Beziehung zu den Menschen. Und dann das Zweite. Die Beziehung zu den säkularen Menschen kann sich umso besser bewähren, wenn wir die Meinungen verstehen, denen sie ausgesetzt sind, vor allem durch die Medien. Und deshalb geht es darum, unsere Beziehung zu den Meinungen der säkularen Welt zu klären. Denn wir müssen sagen, nicht nur die Heiden sind ausgesetzt diesem, ja, was wir Zeitgeist nennen, sondern auch die Christen. Und wir alle sind herausgefordert, das immer wieder im Licht der Bibel einzuordnen und zu bewerten. Wir sind herausgefordert als Eltern. Wir sind herausgefordert als Lehrer. Wir müssen unseren Leuten, nicht nur zu Corona-Zeiten, das gilt ja immer, hindurchhelfen durch den Dschungel des Zeitgeistes. Und hier haben wir eine unvertretbare, eine ganz wichtige Aufgabe. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 10, dass wir jeden Gedanken, 2. Korinther 5, Vers 10, dass wir jeden Gedanken, der sich erhebt gegen die Erkenntnis Christi, gefangen nehmen sollen unter den Gehorsam gegenüber Jesus. Was Paulus hier meint, er kennt sozusagen den aggressiven Anspruch der weltanschaulichen Konzepte. Und das merken wir ja genauso. Sie wollen in unser Herz, sie wollen in unser Denken diese Konzepte. Sie wollen unsere Entscheidungen prägen. Sie wollen unser Wertsystem auf den Kopf stellen. Und wir haben die Verheißung, dass Gottes Wort stärker ist, dass Gottes Wort sie überwindet. Und deswegen dürfen wir uns auch mutig mit ihnen auseinandersetzen. Wir müssen nicht nach dem Motto nichts hören, nichts sehen, nichts sagen, uns von einem fernhalten, sondern Paulus sagt, überwindet das, geht ran, entlarvt das, nehmt das auseinander und messt das an dem ewig gültigen Maßstab des Wortes Gottes. Ihr Lieben, unser aller Denken steht in der Gefahr, von Zeit zu Zeit sich der gläubigen Welt um uns herum anzupassen, weil die Dinge einfach so normal sind. Weil die Maßstäbe, die die Mehrheit vertritt, die Meinungen, die Ziele, die Vorlieben einfach so normal sind. Es ist inzwischen völlig normal geworden zu sagen, ja, es ist für den Menschen gleich gut, ob er nun in einer Ehe von Mann und Frau oder von Mann und Frau und Frau lebt. Es ist von der Schöpfungsordnung her für den Menschen in gleicher Weise erfüllend und richtig und gut. Es ist normal geworden, das zu sagen. Es ist normal geworden, Kindern schon nahezubringen, ach, ihr könnt bitte Sexualität mal ein bisschen rumspielen. Das kann man und soll man ruhig ausprobieren. Das ist schon gut. Das ist normal geworden, das zu sagen. Es ist normal geworden zu sagen, ach, die Religionen meinen ja doch im Letzten alle denselben Gott. Und Allah ist nur ein anderer Name für den Gott des Alten und Neuen Testaments. Es ist normal geworden, das zu sagen. Und deswegen stehen wir hier in einer besonderen Verantwortung. Wir müssen eines wissen, der Zeitgeist, also Paulus sagt in Römer 12, Vers 2, passt euch nicht diesem Weltlauf an. Und das Wort, was da für Weltlauf steht, könnte man eigentlich mit Zeitgeist übersetzen. Zeitgeist ist eines der wenigen deutschen Wörter, das es in die Weltsprache geschafft hat. Ich habe neulich mit einem Ami zusammen Vorträge zu halten gehabt und ich habe ihm gesagt, sprich doch mal bitte das Wort Zeitgeist aus. Und dann hat er gesagt, Zeitgeist. Ja. Also das hat es in die Weltsprache geschafft, dieses Wort. Aber der Zeitgeist, das ist die geistige Luft, die wir in dieser Welt atmen. Die Gedanken, die Konzepte. Und wir müssen wissen, diese Luft ist vergiftet. Das weltanschauliche Gewässer, in dem wir schwimmen, ist toxisch. Und deshalb stehen auch wir Christen in der Gefahr, bestimmte Thesen einfach für Selbstverständlichkeiten zu halten, nur weil wir sie ständig durch den Zeitgeist inhalieren, weil sie uns ständig begegnen, in den Medien, in den Gesprächen. Und darum sind wir so darauf angewiesen, dass wir auch unsere Beziehung zu den Meinungen dieser Welt klären. Dass wir das, was uns begegnet und was uns beansprucht, an dem Wort Gottes messen. Dass wir es einordnen, dass wir nicht alles gleich ablehnen, aber dass wir es so bewerten, wie es in Gottes Augen richtig ist. Und dann das Dritte. Die Menschen, zu denen brauchen wir die richtige Beziehung, die Meinungen. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Und das sind die Mächte oder die Machtstrukturen der säkularen Welt. Und das ist der Punkt, den wir uns jetzt vor der Pizza noch ein bisschen zuwenden müssen. Ich erinnere nochmal an das Wort des Herrn Jesus. Markus 12, Vers 17, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und was der Herr hier von uns fordert, ist wieder eine sehr präzise Grenzbestimmung. Und daran seht ihr, die Bibel fordert uns immer dazu auf, präzise zu sein, gut zu differenzieren, genau zu denken. Wir können uns keine Oberflächlichkeit und wir können uns auch keine gedankliche Schlamperei leisten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch in den Gemeinden, in unseren Hauskreisen wirklich helfen, sauber und präzise und gründlich die Bibel zu studieren und von der Bibel her unsere sozusagen Bewertungen auch in dieser Welt vorzunehmen. Und dazu brauchen wir uns auch gegenseitig. Und die Situation, in der der Herr Jesus das hier sagt, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber nicht mehr, die ist den meisten wahrscheinlich bekannt. Es ist eine sehr angespannte Gesprächssituation. Eine Zweckkoalition aus frommen Pharisäern und liberalen Herodianern will Jesus in die Falle locken. Und sie wollen ihn entweder als Revoluzzer entlarven oder als Opportunisten. Sie sagen, na, sollen wir Steuern zahlen oder nicht? Und wenn Jesus sagt, ja, zahlt Steuern, dann sagen die einen, das ist ein Opportunist, der passt sich dem römischen Regime an. Und wenn Jesus sagt, nein, ihr sollt keine Steuern zahlen, dann sagen die anderen, das ist ein Revoluzzer, der ruft das Volk zum Aufstand auf. Also der Jesus kann gewissermaßen sich jetzt aussuchen, in welche dieser beiden Schlingen er seinen Kopf legen will, Revoluzzer oder Opportunist. Und was macht Jesus? Der Herr dreht den Spieß einfach um. Ganz genial. Und er macht umgehend klar, dass nicht er auf dem Prüfstand steht, sondern sie. Und er sagt, zeig mir mal die Steuermünze. Zeig mal her. Und wessen Bild trägt die Steuermünze? Und sie sagen, es trägt das Bild des Kaisers. Sagt Jesus, also gebt sie ihm. Er hat ein Anrecht drauf. Es ist keine Sünde, Steuern zu zahlen. Klammer auf, und ich möchte hinzufügen, leider, Klammer zu. Er sagt, gebt es ihm. Er trägt das Bild des Kaisers. So, und dann geht's immer weiter. Jesus sagt, es gibt aber einen anderen, der hat ein viel größeres Anrecht auf euch, nicht auf eure Münze, sondern auf euer Leben. Die Münze trägt nur das Bild des Kaisers. Also gebt ihm die Steuermünze. Aber ihr, du trägst das Bild Gottes. Also gib dich selber Gott. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, die Münze. Aber gebt Gott, was Gottes ist, nämlich euch selbst mit eurem ganzen Leben. Und hier macht der Herr Jesus uns etwas grundsätzlich deutlich, wie wir mit den Mächten der säkularen Welt umgehen. Jesus sagt, wie du mit den Mächten der säkularen Welt umgehst, mit ihren Gesetzen, mit ihren Verordnungen, mit ihrem Gewaltmonopol, mit ihrer Justiz, welches Recht du ihnen zugestehst und welche Grenze du ihnen setzt, das ist zuerst und zuletzt eine Frage der Loyalität und der Hingabe an deinen Herrn. Darf ich das nochmal sagen? Jesus sagt, wie du deine Beziehung gegenüber den Mächten dieser Welt gestaltest, welches Recht du ihnen zugestehst, und du musst ihnen ein gewisses Recht zugestehen, du musst ihnen die Steuer zahlen, und welche Grenze du ihnen setzt, wo du sagst, bis hierher und nicht weiter. Wie du das entscheidest, wie du diese Grenze bestimmst, sagt Jesus, das ist zuerst und zuletzt eine Frage deiner Loyalität und Hingabe an deinen Herrn. Und deswegen haben die Apostel gesagt, als man ihnen verbieten wollte zu predigen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Und deswegen haben wir als Gemeinde gesagt, als man uns verbieten wollte zu singen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und in dieser Spannung, versteht ihr, in dieser Spannung zwischen relativer Achtung des Kaisers und absoluter Hingabe an den Herrn, relativer Achtung der Regierung und absoluten Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort. In dieser Spannung müssen wir unsere Beziehung zu den Machtstrukturen der säkularen Welt gestalten. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, für uns Christen in Deutschland, wenigstens in Westdeutschland, war das eher eine akademische Frage, also in der BRD, weil es zwischen Staat und Gemeinde nur wenig Konflikte gab. Das war eine akademische Frage, über die man mal am grünen Tisch sprach. Wir hatten ein Grundgesetz, das weitestgehend in Geltung war und auch akzeptiert wurde. Und deswegen sind wir aus der alten Bundesrepublik wahrscheinlich auch sehr viel schlechter auf diese Situation vorbereitet als unsere Glaubensgeschwister aus der ehemaligen DDR, weil die wussten, was es bedeutet, sich als Christen einem diktatorischen Regime gegenüber zu sehen. Und nun hat sich die Situation für uns alle in den vergangenen Jahren zunächst schleichend und dann seit März 2020 dramatisch verändert und zugespitzt. Und man hat gemerkt, Sebastian Gruner und ich, wir haben auch oft am Telefon drüber gesprochen, viele Gemeinden waren auf diesen Konflikt überhaupt nicht vorbereitet. Und umso mehr, ihr Lieben, sind wir gefordert, eben unsere Beziehung zu den Machtstrukturen dieser Welt zu klären. Weil wir es unserem Herrn schuldig sind, aber weil wir es auch der Welt schuldig sind, ihr das richtige Zeugnis zu geben und klare, transparente Entscheidungen zu treffen. Und deshalb, weil die Frage so bedrängend ist, möchte ich den letzten Teil des Vortrags dazu nutzen, um diese so angefochtene Aufgabe unserer Verhältnisbestimmung zu den Machtstrukturen dieser Welt, zur Auseinandersetzung mit diesen Machtstrukturen an einem konkreten Beispiel zu erörtern. Und dabei wird hoffentlich deutlich werden, wie stark wir als Christen, als Gemeinden davon betroffen sind, dass das nicht etwas ist, was wir draußen halten können vor unseren Türen, sondern das greift nach unserem eigenen Leben. Seit März 2020 erleben wir staatliche Eingriffe in das Innenleben der Gemeinde, die es so in der Geschichte unseres Landes noch nie gegeben hat. Und das hat dramatische Konsequenzen, liebe Geschwister. Es ist dramatisch, wenn Gemeinden ihre Türen schließen. Ich will jetzt gar nicht über die einzelnen Beweggründe hier diskutieren, aber es ist dramatisch und die Tatsache ist dramatisch, dass am Sonntag der Gottesdienst geschlossen ist. Es ist dramatisch, wenn Gemeinden sich sagen lassen müssen, ihr dürft nicht mehr singen. Der Herr sagt, ihr sollt singen in Epheser 5 und in Kolosser 3 und die ganze Bibel ist davon gefüllt, dass wir als seine Gemeinde den Auftrag haben, zur Ehre des Herrn zu singen. Und an vielen Stellen bleiben die Münder still und die Instrumente still. Es ist dramatisch, das ist nicht einfach eine Kleinigkeit. Was geschieht hier, ihr Lieben? Wir sehen uns einer Situation gegenüber, dass der Staat in unseren ureigensten Innenbereich eindringt. Dass der Staat darüber mitbestimmen will, wie wir unseren Herrn ehren dürfen und wie nicht. Dass der Staat in unsere pädagogischen Konzepte eindringt, das erleben wir schon seit vielen Jahren. Wenn wir daran denken, mit welchen ideologischen Inhalten die Kinder schon teilweise vom Kindergarten an infiltriert werden sollen, wie sie Konzepte für richtig erachten sollen, die gegen das biblische Menschenbild stehen. Das geschieht schon lange. Aber jetzt spitzt sich das insofern weiter zu, dass der Staat darüber mitbestimmen will, wie wir unseren Herrn ehren und wie nicht. Und ich möchte das hier sehr klar sagen, weil es da viele Missverständnisse gibt. Ihr Lieben, die Bedrängnis der Gemeinde beginnt nicht erst mit der Christenverfolgung. Manche sagen das so, naja, wir werden doch nicht verfolgt. Behauptet ja auch keiner, dass wir eine Christenverfolgung haben. Aber der Konflikt beginnt schon viel früher und es ist das große Verdienst von John MacArthur und der Grace Community Church in Los Angeles, dass sie diesen Punkt so gut herausgearbeitet haben in ihrer Erklärung. Und zwar unter Berufung auf genau die Bibelstelle, die wir hier zitiert haben, nämlich Markus 12. Was darf Cäsar? Was darf Cäsar? Das ist die Frage. Und von welchem Punkt, und Sie können auch sagen Cäsarine oder wer auch immer. Und von welchem Punkt an überschreitet Cäsar jene rote Linie, die den alleinigen Herrschaftsbereich unseres Herrn Jesus Christus markiert? Das ist die Frage. Was darf Cäsar? Und wo überschreitet Cäsar eine Linie, die er nicht überschreiten darf, weil es um den Hoheitsbereich unseres Herrn Jesus Christus geht? Und damit steht die Gemeinde vor Bewertungen, vor Entscheidungen. Wir müssen immer wieder fragen, ist das richtig oder ist das falsch, was der Staat von uns fordert? Und wir sehen uns zwei Instanzen gegenüber. Als letzte Instanz haben wir das Wort Gottes. Als vorletzte Instanz haben wir die Gesetze unseres Landes. Und wir in Deutschland können noch glücklich sein. Wir haben das große Vorrecht, dass wir ein Grundgesetz besitzen, das mitgeprägt ist, entscheidend mitgeprägt ist von den Voraussetzungen der jüdisch-christlichen Ethik, also der biblischen Ethik. Und das Grundgesetz gilt noch offiziell. Wir werden morgen einiges dazu sagen, wenn es um die Frage geht, wie wird eigentlich Menschenwürde definiert im Grundgesetz? Es gilt noch in der theoretischen Rechtssystematik. Die Frage ist nur, gilt es auch noch praktisch? Wir wissen, dass in Artikel 4 steht, dass die religiösen Versammlungen frei sind und nicht behindert werden dürfen, dass das Bekenntnis frei ist und nicht behindert werden darf. Darf Cäsar darüber bestimmen, wer an unseren Gottesdiensten teilnehmen kann? Darf Cäsar darüber verfügen, möglicherweise irgendwann mal zu sagen, wenn jemand keinen negativen Test hat, dürft ihr ihn nicht in den Gottesdienst reinlassen? Darf Cäsar möglicherweise irgendwann mal das Gebot aufstellen und sagen, nur Geimpfte dürfen noch am Gottesdienst teilnehmen? Liebe Geschwister, es ist uns hoffentlich klar, dass er das nicht darf und dass wir das niemals zulassen dürfen. Und schon hier steht unsere Beziehung zur säkularen Welt auf dem Prüfstand. Nicht erst, wenn die Scheiterhaufen der Verfolgung brennen, sondern sobald Cäsar Christus sein völliges Verfügungsrecht über die Gemeinde bestreitet. Sobald Cäsar sich das anmaßt, soll er sich bitte in Acht nehmen. Er überschreitet seine Grenze, er greift die Ehre unseres Herrn an. Und dann kann es nicht die Aufgabe der Gemeinde sein, Cäsars Eindringen zu rechtfertigen, Cäsars Eindringen zu entschuldigen, Cäsar vielleicht noch zu huldigen und sagen, er meint es ja so gut. Oder sich einzureden, es sei ja eigentlich gar nichts passiert. Wir feiern zwar seit 2 Monaten keinen Gottesdienst mehr, aber es ist ja eigentlich gar nichts passiert. Ihr Lieben, es ist schon viel zu viel passiert. Und warum wussten die Söhne Isachar nach 1. Chronik 12, 33, was Israel tun musste? Weil sie die Zeiten verstanden. Und entsprechend werden wir von der Bibel immer wieder aufgefordert, die Zeiten zu prüfen, gründlich zu prüfen. 1. Thessalonicher 5, Vers 21, dem Zeitgeist auf den Zahn zu fühlen. Römer 12, Vers 2, ihr müsst euch das zu Hause mal in Ruhe durchlesen. Wachsam die Zeichen der Zeit erkennen. Matthäus 16, Vers 3, alle Gedankengebäude und Ideologien der Bewertung durch Christus zu unterwerfen. 2. Korinther 10, Vers 5. Und wie der Herr Jesus uns lehrt, mit der Bösartigkeit und Machtgier der Herrschenden realistisch zu rechnen. Markus 10, Vers 42. Und ihr Lieben, je entschlossener ein Staat nach den Herzen und nach dem Gehorsam seiner Bürger greift, je früher Cäsar unsere Kinder in seinen Krippen sammeln will, umso wacher muss die Gemeinde zu verstehen versuchen, was in ihrem säkularen Umfeld geschieht. Wir müssen die Geister scheiden, sagt Paulus, aus welcher ideologischen Quelle sie auch immer entspringen. Und dabei sind wir moralisch gefordert, nach Wahrheit zu suchen, die Fakten, die Indizien zu klären. Wir können nicht einfach sagen, ich bin kein Mediziner, also kann ich das sowieso nicht bewerten. So einfach können wir es uns wirklich nicht machen. Und wenn wir uns mit den Indizien auseinandersetzen, mit den Fakten, die jedermann gewissermaßen zur Lektüre offenstehen. Und jetzt kommt dieses Beispiel, an dem ich das einmal durchbuchstabieren will. Und dann habt ihr es für heute geschafft. Dann stoßen wir zunächst mal auf den offensiven Selbstanspruch radikaler Veränderungskonzepte. Dieser erste Unterpunkt ist der längste. Ich warne das schon mal vorab. Wir stoßen auf den offensiven Selbstanspruch radikaler Veränderungskonzepte. Und ich möchte das Konzept heute kurz benennen, das vielen, ich merke, dass an der Reaktion bekannt ist, das auch in den Medien besonders propagiert wurde. von Klaus Schwab, dem Geschäftsführer des World Economic Forums, also des Weltwirtschaftsforums. Er hat dieses Buch geschrieben zusammen mit Thierry Malleret, einem Wirtschaftswissenschaftler. Covid-19 heißt es in der deutschen Übersetzung, der große Umbruch, erschienen im Juni 2020. Das ist eine Handlungsanweisung, wie man die Corona-Krise nutzen kann, um endlich die große Transformation herbeizuführen. Das heißt, diesen globalen, ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Umbau des Systems, den entscheidenden Schritt voranzubringen. Das ist der Anspruch. Sie schreiben hier auf Seite 12, es kommen derart radikale Veränderungen auf uns zu, dass manche Experten bereits von der Zeit vor Corona, BC und nach Corona, AC sprechen. Und wenn Sie da genau hinschauen, AC, BC, wie ist die normale Zeitrechnung? Before Christ ist BC und After Christ ist AC, vor Christus und nach Christus. Und Schwab macht jetzt daraus vor Corona und nach Corona. Das ist schon ziemlich dreist. Und er formuliert dann auf Seite 12 Folgendes: Viele von uns fragen sich, wann sich die Dinge wieder normalisieren werden. Die kurze Antwort lautet: niemals. Die Welt, wie wir sie in den ersten Monaten des Jahres 2020 kannten, gibt es nicht mehr. Sie hat sich im Kontext der Pandemie aufgelöst, behauptet Herr Schwab. Und ich frage mich, woher er das im März 2020 schon gewusst haben will. Verstehen Sie? Für uns Normalverbraucher ging es plötzlich los und Herr Schwab konnte schon sagen, das hört nie mal auf, nie mehr auf. Das ist doch hochinteressant. Und dieses Denken hat sich bei vielen Zeitgenossen wirklich festgesetzt. Heute in Jena, als wir einen kurzen Zwischenstopp machten und eine Kleinigkeit getrunken haben, da sagte die Wirtin, na ganz so wie früher wird es nie mehr werden. Verstehen Sie? Das ist Schwab. Und wir haben versucht, hier deutlich zu machen, wir müssen aber darum kämpfen, dass es so viel wie möglich wieder wird wie vorher. Verstehen Sie, das setzt sich wirklich fest. Und jetzt, wenn wir uns damit beschäftigen, dann sagen viele gleich, oh, das ist eine Verschwörungstheorie. Ja? Auch in christlichen Kreisen wird sowas als Verschwörungstheorie bezeichnet. Nun, ich möchte das mal ganz grundsätzlich hier sagen, so wie es sehr erfrischend der Philosophieprofessor Daniel von Wachter in einem Aufsatz beschrieben hat. Er sagt, dass das Label Verschwörungstheorie, das ist ja letztlich der durchsichtige Versuch, sich die Auseinandersetzung mit einer Position dadurch zu ersparen, dass ich sie einfach normativ abwerte. Ja? Also angenommen, Ihre Frau sagt Ihnen morgen Abend, du hast aber heute wieder zu viel gegessen. Dann sagen Sie einfach, du, das ist eine Verschwörungstheorie. Und damit haben Sie Ihrer Frau vielleicht schon mal ein bisschen den Elan abgeschnitten. Ja, das kann ich mit allem machen. Ich muss ihm bloß das Etikett Verschwörungstheorie aufkleben und schon sagt der andere, oh, das will ich ja nicht sagen, ich will Verschwörungstheoretiker sein und zieht sich zurück. Professor von Wachter sagt sehr deutlich, die Zuschreibung Verschwörungstheorie besagt als Argument überhaupt nichts. Nichts. Das kann jeder jedem sagen. Sondern er sagt, ein denkender Mensch wird nach Fakten und nach Indizien fragen und dann versuchen, sich ein Urteil zu bilden. Und er hat noch so schön gesagt, wer grundsätzlich sagt, alle Verschwörungstheorien seien falsch, wird niemals eine Verschwörung aufdecken können. Und er hat es noch schöner formuliert, jemand, der annimmt, dass Frauen keine Morde verüben, wird nie die Morde aufklären, die von Frauen begangen wurden. Ja, das ist die Logik, die dahinter waltet und so kann das nur ein Philosoph natürlich formulieren. Also wir dürfen uns da einfach nicht ins Boxhorn jagen lassen und uns die Diagnose von Fakten verbieten lassen, nur weil jemand sagt, wenn du jetzt anfängst, Fakten zu sammeln, dann bist du ein Verschwörungstheoretiker. Wir müssen wissen, ich sage das nochmal, dass Schwab dieses Buch im Juni 2020 veröffentlicht hat. Schon da war längst klar, dass die reale medizinische Situation weit entfernt ist von den prognostizierten Katastrophenszenarien. Und Sie kennen ja die aktuellen Zahlen. Sie wissen, dass die Infektionssterblichkeit, so wie sie Professor Ioannidis berechnet hat, und er ist wirklich einer der meistzitierten Wissenschaftler weltweit, dass die Infektionssterblichkeit bei 0,15% liegt und bei den unter 70-Jährigen sogar bei 0,05%. Und Sie haben wahrscheinlich auch den Bericht die Erklärung des Beirats des Bundesministeriums für Gesundheit gelesen. Der ist in der Presse kaum gewürdigt worden. Die Erklärung des Beirats des Gesundheitsministeriums vom 30.04.2021, wo ganz klar gesagt wurde, es hat zu keinem Zeitpunkt dieser Krise eine wirklich bedrohliche Knappheit bei den Intensivbetten gegeben. Es hat diese zu keinem Zeitpunkt in einer auffälligen, außergewöhnlichen Weise gegeben. Wir haben diese Zahlen jetzt von verschiedenen Seiten. Wir haben auch entsprechende Bestätigungen durch den Bundesrechnungshof bekommen. Aber das zum Beispiel ist die Erklärung des Beirats des Ministeriums vom 30.04. So, und das war schon klar, als Schwab sein Buch im Juni veröffentlicht hat. Und er gibt das zu in diesem Buch. Er muss zugeben, ja, eigentlich diese Pandemie wird so ganz so schlimm nicht sein. Aber, sagt er, wir müssen trotzdem das Paniklevel hochhalten, weil wir jetzt die Gelegenheit nutzen müssen, Dinge zu verändern und Dinge durchzudrücken, die Leute unter normalen Umständen sich wahrscheinlich nicht bieten lassen würden. Und damit haben wir zumindest eine Erklärung dafür, warum man ja schon seit langem den Eindruck hat, dass manche alles tun, um das Bewusstsein einer Pandemie möglichst lange am Laufen zu halten. Egal wie gut die Zahlen sich entwickelten, wie die Zahlen zustande kamen, ist nochmal eine ganz andere Frage. Egal, ob Sie Frau Merkel da sitzen hatten oder Herrn Spahn oder Herrn Wieler, es war immer schlimm und es war immer noch mal bedrohlicher. Und es gab nie wirklich Gründe zum Aufatmen, wenn es nach denen gegangen wäre. Und zugleich müssen wir sagen, warum ein mittelgefährliches Virus, was die Infektionssterblichkeit angeht, hofiert wird, Abend für Abend, während die realen Zerstörungen, die durch die Maßnahmen bewirkt wurden, kaum für zwei Talkshows reichen. Also ich meine die Traumatisierung der Kinder, die Selbstmordrate, die Depressionen, die veränderten Krebsvorsorgeuntersuchungen und so weiter und so weiter. Das ist doch auffällig. Warum wird das in keiner Weise wirklich nennenswert thematisiert? Und warum wird ein Mitarbeiter des Innenministeriums, der sagt, wir müssen unbedingt diese Begleiterscheinungen gründlich analysieren, damit wir was dagegen tun können, der wird dann von Herrn Seehofer gefeuert, ja? Und wir müssen sehen, dass es zum ausdrücklichen Szenario dieses Great Reset gehört. Ich sage nicht, dass das so kommt. Ich sage nur, dass das zurzeit behauptet wird und dass das ein Konzept ist, das auf dem Tisch liegt, dass, wenn das so käme, dass uns das eine Masse von Menschen in Aussicht stellt, die nur noch versorgt und unterhalten werden, weil sie für den Erhalt und den Bestand eines Volkes keinerlei produktive Bedeutung mehr haben. Da konsequente Digitalisierung, Roboter und künstliche Intelligenz das reale Zusammenwirken wirklicher Menschen ersetzen werden. Man nennt das Arbeitssubstitution. Ja? So, das ist nochmal ein Blick auf das Cover dieses Buches. Und jetzt kann man sagen, naja, das sind eben ein paar Spinner, die das so überziehen, die mal ihre Lieblingsidee äußern. Nun, dazu muss man sagen, das World Economic Forum ist nicht irgendjemand. Und es ist auch nicht das World Economic Forum alleine. Nur ein kleines Beispiel ist im Mai 2017 schon, ich habe das damals auch nicht gemerkt, eine Veröffentlichung des Bundesministeriums für Umwelt erschienen, 2017, die sogenannte Smart City Charter. Da geht es um die digitale Transformation in den Kommunen, die nachhaltig gestaltet werden soll. Und da heißt es, dank umfassender Informationen macht es in Zukunft weniger Sinn, etwas zu besitzen. Vielleicht wird Privateigentum in der Tat ein Luxus, schreiben die dort. Und dann gibt es am Ende so eine Zukunftsvision, wie wir uns die durchdigitalisierte Stadt, die durchdigitalisierte Kommune vorstellen können, wo der Einzelne immer stärker überwacht sein wird, wo es doch so wunderbar ist, dass man jederzeit weiß, wie uns um seine Gesundheit steht, um ihm dann entsprechend helfen zu können. Da heißt es dort, wir werden dann, wenn alles so kommt, in einer Post-Voting Society leben, also in einer Gesellschaft, in der nicht mehr gewählt wird. Ich lese Ihnen mal vor, wie das in der Broschüre des Umweltministeriums steht. Da wir genau wissen, was die Leute tun und möchten, da wir sie ja dann genau überwacht haben, gibt es weniger Bedarf an Wahlen, Mehrheitsfindung oder Abstimmung. Verhaltensbezogene Daten können Demokratie als das gesellschaftliche Feedback-System ersetzen. Also nach dem Motto, wenn über dich genügend Daten vorhanden sein werden und jeder weiß, wie es dir geht und was du eigentlich willst und was du brauchst, ist das doch sehr bequem, dann brauchen wir nicht mal mehr zu wählen. Als Zukunftsvision aus dem Bundesministerium für Umwelt, bezahlt mit unseren Steuergeldern, schon im Mai 2017, verstehen Sie? Also wenn, dann produzieren die ihre Verschwörungstheorien dort selbst. Und man hat dann ja auch, das ist ja bekannt geworden, über das World Economic Forum veröffentlicht, diese Perspektive aus dem Jahr 2030, wo niemand mehr eigenes Eigentum besitzen wird, wo es auch keine Privatsphäre in dem Sinne mehr geben wird, dass jemand für sich eine Wohnung hat, die er nur für sich hat, sondern man wird eben über die entsprechende Gestaltung der Information und über Digitalisierung alles ganz anders gestalten können. Jeder wird versorgt sein von einem Staat, der alles von ihm weiß. Das hat nicht der Schwab geschrieben, sondern andere. Nochmal, ich sage ganz deutlich, es ist nicht gesagt, dass es so kommen wird, aber es wird vorgedacht. Und wissen Sie, was seltsam ist, dass eine solche Veröffentlichung eines Ministeriums, eines Bundesministeriums, keinen Sturm ausgelöst hat? Wer passt da auf? Ja, und jetzt können Sie sagen, gut, was hat die Kanzlerin damit zu tun? Die Kanzlerin tritt regelmäßig bei diesem Forum auf im Januar, zu dem der Herr Schwab und dieses World Economic Forum einlädt. Und sie hat zum Beispiel, ist auch wichtig zu wissen, in Davos am 23. Januar 2020 dort gesprochen, zum so und so vielten Mal. Und wie hat sie dort gesprochen? Das liegt alles vor. Am 23. Januar 2020, nach einer, ja, man kann sagen, Ergebenheitsadresse an Herrn Schwab, hat sie der Welt dann verordnet, Zitat, eine Transformation von gigantischem historischem Ausmaß, so die Kanzlerin am 23. Januar 20. Und weiter hat sie gesagt, es sei erforderlich, die gesamte, verstehen Sie, versteht ihr, die gesamte Art des Wirtschaftens und des Lebens, wie wir es uns im Industriezeitalter angewöhnt haben, in den nächsten 30 Jahren zu verlassen. Zitat Ende. Das habe ich nicht erfunden, das hat nicht irgendein abseitiger Journalist geschrieben, sondern das hat die Kanzlerin vor den Augen der Welt gesagt. Und das können Sie auch in den Dokumenten des Bundeskanzleramtes nochmal nachlesen. Tja, und was hat das noch mit einer, also das war beim 50. Jahrestreffen am 23. Und jemand anderes, der auch von der Kanzlerin in letzter Zeit scheinbar doch ein wenig gefördert wird, ob das hilft, wird man sehen, ist auch mit dem World Economic Forum verbunden. Man sagt sich, warum die Grünen, was haben die Grünen denn mit der großen Wirtschaft zu tun? Aber Annalena Baerbock gehört seit einiger Zeit zu diesem Forum of Young Global Leaders. Also das sind junge Leute, die ausgewählt werden und für eine Zeit gewissermaßen gecoacht werden von dem World Economic Forum. Sie werden zu Seminaren eingeladen, ihnen werden Kontakte vermittelt, sodass man rechtzeitig die entsprechenden Dinge miteinander besprechen und auf den Weg bringen kann. Also ich wollte nur mal sagen, wir müssen die Fakten studieren. Wir wissen nicht, ob es so kommt, aber wir begegnen hier diesem krassen Anspruch, wir wollen und wir werden alles umdrehen. Und die momentane Situation ist ein sehr guter Hebel, weil die Leute mit sich selbst genug zu tun haben, weil sie so in Panik und in Angst versetzt sind, dass sie vieles hinnehmen werden, was sie in anderen Zeiten nicht hinnehmen würden. Und wir müssen sehen, ihr Lieben, wie das in unsere Gemeinden reingreift. Wir können nicht sagen, das ist eine Sache, die irgendwo auf einer politischen Ebene nur läuft. Es hat dazu geführt, dass Gottesdienste ausgefallen sind, dass das Gesang verstummt ist, dass Kranke allein gestorben sind oder allein gelassen worden sind in den Altenheimen. Da sage doch keiner, das beträfe uns nicht. Und wenn ihr Eltern fragt, die Kinder haben und die unter diesem Druck stehen und morgen schon wieder testen oder diese Dauerbelastung mit der Maske, fragt mal, sofern ihr nicht selber Kinder habt, was das für Eltern bedeutet, dann kann keiner sagen, dass uns das nicht betrifft. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Nun könnte jemand sagen, okay, unsere Freiheitstradition und unsere Demokratie sind so stabil, dass totalitäre Konzepte sich bei uns niemals, niemals durchsetzen könnten. Nun, das haben schon viele gesagt. Aber was wir ja nicht erst seit März 2020 erleben, ist eine regelmäßige, immer mehr zunehmende Beschneidung der Meinungsfreiheit. Unter dem Stichwort Political Correctness beobachten wir das ja schon seit Längerem. Und wir sind nicht die Einzigen, die das merken. Ein unverdächtiger Zeuge ist der Präsident des Deutschen Hochschulverbandes. Und der hat bereits im April 2019 gewarnt, dass wir Meinungsfreiheit an den Universitäten wieder sichern müssten. Also das ist nicht irgendein Außenseiter oder ein abseitiger Lehrstuhlinhaber, der über japanische Orchideen forscht oder so, sondern es ist der Präsident des Deutschen Hochschulverbandes. Und er hat beklagt, dass der Meinungskorridor, der erlaubt sei in den wissenschaftlichen Debatten, immer enger wäre. Und dem müsste man sich entgegenstellen. Und im November desselben Jahres hielt dann der Bundespräsident eine Rede vor der Universität in Hamburg. Und dort betonte Herr Steinmeier, es gäbe weit und breit keine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und dann hat er zugleich mit drohenden Worten jene gewarnt, die dazu eine andere Meinung vertreten würden. Ja? Also so viel unfreiwillige Selbstwiderlegung war selten. Das erinnert einen an diesen Satz von Idi Amin, I guarantee freedom of speech, but not freedom after speech. Ja? Also ich garantiere die Freiheit der Rede, alles zu sagen, aber ich garantiere nicht für die Freiheit nach der Rede. Und das sehen Sie natürlich auch an der Art, wie diese Corona-Debatte nicht geführt wird. Dass bestimmte Wissenschaftler, auch wenn sie honorigst sind und eine lange internationale Karriere und eine lange Liste von Veröffentlichungen vorweisen können, ausgegrenzt werden aus dieser Diskussion, wenn sie der Situationsdeutung der Regierung widersprechen und das nur ein verhältnismäßig kleiner Zirkel, zu dem auch viele gehören, die sich in früheren Jahren auch schon sehr massiv geirrt haben, gehört wird und als die Wissenschaft uns verkauft wird. Und wie dort operiert wird, sehen Sie zum Beispiel auch daran, dass man jetzt neuerdings Professor Bakhti versucht, des Antisemitismus zu bezichtigen und ihn dadurch gewissermaßen aus dem Verkehr zu ziehen, nachdem er ein Interview mit Kai Stut geführt hat. Also, Es ist ungeheuerlich, was dort geschieht, aber es sind eben Beispiele. Oder denken Sie an Nena. Ja, denken Sie nur an Nena. Das kann man ganz runterbrechen. Wir müssen gar nicht zur Dresdner Staatskapelle gehen, sondern wir können bei Nena schauen und sagen so, wo jetzt gesagt wird von privaten Konzertveranstaltern, hey Leute, wir wollen in unseren Konzerten keine politischen Äußerungen mehr. Kennen wir das nicht? Beziehungsweise man müsste sagen, kennt ihr das nicht aus eurer Zeit? Und denken Sie an diesen Schauspielerprotest, der, finde ich, sehr sehr geistreich und auch künstlerisch interessant aufgemacht worden war, diese Videoaktion, mit der aufgezeigt wurde, welche Nöte entstehen durch diese Lockdowns und was für einen massiven Widerspruch diese Schauspieler fanden. Nicht, dass man mit ihnen diskutiert hätte, das ist ja normal, aber dass man schon versucht hat, sie quasi an den Pranger zu stellen. Und da ist es ermutigend, dass viele sie auch verteidigt haben. Also Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Und Meinungsfreiheit ist für uns als Gemeinde wichtig, weil es die Freiheit unserer Verkündigung betrifft, liebe Geschwister. Ja, wir können nicht so tun, als ob das einfach auf einer ganz fernen politischen Ebene wäre, die uns nichts anging. Jetzt der dritte Punkt. Die religiöse Aufladung politischer Meinung. Das muss ich sehr schnell machen. Es geht um das, was wir mit dem Stichwort Zivilreligion bezeichnen, die sich in den letzten Jahren herausgebildet hat. Was heißt das? Das heißt, der Staat beschränkt sich nicht auf seine Ordnungsfunktion, der Staat beschränkt sich nicht darauf, Gesetze zu erlassen und die Verfassung zu schützen, sondern Teile des Staates beziehungsweise mächtige Gruppen der Gesellschaft, die mit politischen Gruppen zusammenarbeiten, wollen den Bürgern jetzt vorschreiben, welche moralischen Entscheidungen gut sind und alle, die diese moralischen Entscheidungen, die sie vorschreiben, als gut nicht teilen, die verfolgt man als Abweichler und sie sind böse. Und so wird aus Politik Religion. Es kommt also zu einer religiösen Aufladung bestimmter politischer Meinungen und dann darf man nur noch diese Meinung vertreten und jeder, der sie nicht vertritt und eine andere hat, ist plötzlich draußen und steht nicht auf der Seite derer, die einfach diskutieren, sondern auf der Seite der Bösen. Und ich sage Ihnen mal ein paar Stichpunkte, die zu dieser Zivilreligion inzwischen gehören, die sozusagen in diesem Glaubensbekenntnis drinstehen. Etwa, ob man den Genderismus unterstützt, ob man eine bestimmte Interpretation der Klimaentwicklung teilt, ob man Frau Merkels Migrationspolitik befürwortet, ob man den Islam für friedfertig hält und Allah für Gott, wie man zur Ehe für alle steht, ob man Homosexualität als ein verheißungsvolles Lebenskonzept begrüßt, ob man möglichst weitgehende Abtreibungsrechte befürwortet, ob man Black Lives Matter für eine tugendsame Kampagne hält. Das alles gehört zu diesem Kanon. Und ein Analytiker hat es sehr richtig gesagt. Er hat gesagt, die Definition des Staatsbürgers, also was ein guter Staatsbürger ist, ergibt sich dann aus der Teilhabe an diesem Glauben und nicht mehr aus der Akzeptanz des Grundgesetzes. Eigentlich ist ein guter Staatsbürger der, der das Grundgesetz akzeptiert und sich für seine Bewahrung und Gültigkeit einsetzt. Und im Sinne der Zivilreligion verschiebt sich das und plötzlich ist der ein guter Staatsbürger, der diese genannten Punkte, die ich Ihnen hier beispielhaft gesagt habe, teilt. Und wer dort eine dezidiert andere Meinung vertritt, hat fast sein Recht verwirkt, am öffentlichen Diskurs beteiligt zu sein. Eine solche Zivilreligion trägt per se totalitäre Züge. Also ein Glaube für alle. Warum? Weil sie darauf zielt, in allen kulturellen Bereichen gepredigt und verordnet zu werden. Von der Kinderkrippe bis zum DFB. Verstehen Sie? Sie haben das ja etwa bei der Europameisterschaft gemerkt. Auch da ging es darum, bestimmte ethische Positionen, jetzt vor allem im Hinblick auf die Frage der LGBTQ-Diskussion, als gut festzuschreiben. Und sozusagen, das ist genau das, was totalitäre Systeme eigentlich tun. Sie benutzen alle Bereiche der Gesellschaft, die Schule, die Kinderkrippen, den Sport, die Künstler, die Wissenschaft, alle Bereiche der Gesellschaft, um die eine Doktrin der guten, richtigen Meinung durchzusetzen. Und einige Aspekte dieser Zivilgesellschaft haben wir vor uns. Wir kommen zum vorletzten Punkt. Zum vorletzten Punkt und damit der Pizza immer näher. Ein viertes... Die Pizza kommt eine halbe Stunde später. Und es kommt dafür noch eine Pizza mehr. Ich frage Sie jetzt, ist das eine gute Nachricht oder eine schlechte Nachricht? Also das können Sie hinterher dann. Okay, also wir halten noch durch, aber ich werde trotzdem versuchen, Sie nicht überzustrapazieren. Jetzt kommen wir zu einem vierten Punkt, der wichtig ist, wenn wir versuchen wollen, unser Verhältnis zu den Machtstrukturen zu klären und die Situation zu verstehen. Das vierte, was wir beobachten, ja, der offensive Selbstanspruch radikaler Veränderungskonzepte, zum Beispiel Great Reset, die Beschneidung der Meinungsfreiheit, die religiöse Aufladung politischer Meinungen im Sinne einer Zivilreligion. Und ein viertes, was wir beobachten, ist die Relativierung der Gewaltenteilung und des Rechtsbewusstseins. Und liebe Geschwister, wo das geschieht, da legt man die Axt wirklich an die Wurzel unseres Rechtsstaates. Und das ist der Aspekt der ganzen Situation, der mich eigentlich am meisten beunruhigt und der auch viele Juristen sehr stark in Unruhe versetzt. Und es haben sich ja auch einige ziemlich mutig in der Zwischenzeit geäußert. Und ich möchte, damit Sie sozusagen die Ernsthaftigkeit und den krassen Bruch, der sich hier vollzieht, nachvollziehen können, möchte Sie konfrontieren mit dem Zitat von Dr. Gustav Heinemann, der Bundespräsident damals war in den Jahren 1969 bis 1974. Und hören Sie mal, was Dr. Heinemann damals gesagt hat und stellen Sie sich die Frage, ob man ein solches Statement auch von unserem Bundespräsidenten heute erwarten könnte. Heinemann sagte, ein Volk, welches regiert wird von einer Macht, muss die Macht kennen, von der es regiert wird. Es, das Volk, muss diese Macht lenken und kontrollieren. Verstehen, das ist ganz klar, Artikel 20 des Grundgesetzes. Wir sind der Souverän. Wir, das Volk, sind der Souverän. Frau Dr. Merkel ist unsere Angestellte, sie wird auch von uns bezahlt und sie hat umzusetzen, was der Souverän will. Das ist die Rechtsauffassung des Grundgesetzes. Und weiter sagt Heinemann, das Volk muss diese Macht lenken und kontrollieren. Das Volk muss der Macht in den Arm fallen, wenn sie Verbrechen begeht. Andernfalls wird es, das Volk, zum Mittäter. Und dann fährt Heinemann fort, die Grundlage der Demokratie ist die Volkssouveränität und nicht die Herrschaftsgewalt eines obrigkeitlichen Staates. Nicht der Bürger steht im Gehorsamsverhältnis zur Regierung, sondern die Regierung ist dem Bürger im Rahmen der Gesetze verantwortlich für ihr Handeln. Verstehen Sie nicht, wir haben uns zu rechtfertigen, dass wir auch ja brav uns die Hände waschen, obwohl das sicher sinnvoll ist, und uns mit Begeisterung dem Lockdown ergeben. Sondern es ist von unserer Verfassung hier genau entgegengesetzt. Die Regierung ist dem Bürger im Rahmen der Gesetze verantwortlich. Und deswegen ist die Regierung auch verpflichtet, jeden Tag, an dem sie ein Grundrecht noch nicht, so an dem sie ein Grundrecht blockiert, sie kann es uns ja nicht zurückgeben, weil es ihr nicht gehört, an dem sie ein Grundrecht blockiert, jeden Tag vor die Presse zu treten und zu rechtfertigen und sich dafür zu entschuldigen, warum das immer noch geschieht. Das wäre die ganz normale Pflicht der Regierung in unserer Situation. Und das sagt Heinemann hier. Der Bürger hat das Recht und die Pflicht, die Regierung zur Ordnung zu rufen, wenn er glaubt, dass sie demokratische Rechte missachtet. Verstehen Sie, der Bürger ist nicht ein Querdenker, wenn er die Regierung zur Ordnung ruft, sondern er hat die Pflicht, das zu tun, wenn er mit Sorge sieht, dass demokratische Rechte missachtet werden. Der Bürger ist der Souverän und die operative Machtbasis der Demokratie ist, und jetzt lachen Sie bitte nicht, das Parlament. Ja, das Parlament als verlängerter Arm des Volkes, das ist die Machtbasis der Demokratie. Das ist Deutschland in seinem Selbstverständnis. Und die Exekutive ist, wie der Name sagt, also Regierung und so weiter, das ausführende Organ, nicht mehr und nicht weniger. Das ist die Konstituierung unseres Staates nach dem Grundgesetz. Das ist das Fundament, auf dem die Bundesrepublik Deutschland errichtet wurde und eigentlich stehen sollte. Und jetzt vergleich das bitte mal mit der realen Situation. Mit der realen Situation, in der das Parlament als Diskussions-, geschweige denn Entscheidungsgremium fast nicht mehr wahrnehmbar ist. Wer entscheidet denn? Und umso verständlicher ist das Votum eines der höchsten Repräsentanten unseres Staates, Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, der vor einiger Zeit sagte, und wie gesagt, das hat der Vizepräsident des Deutschen Bundestages gesagt, wir leben in einer gefährlichen Phase der demokratischen Entwicklung. Wir leben in einer gefährlichen Phase der demokratischen Entwicklung, die sehr schnell umschlagen kann in einen neuen Autoritarismus. Was wir für selbstverständlich gehalten haben, Rechtsstaat, Demokratie und Meinungsfreiheit, muss täglich neu erkämpft werden. Zitat Ende. Verstehen Sie, das hat nicht irgendein Einpeitscher auf einer Demo gesagt, sondern der Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Er bezog sich da konkret auf die vierte Fassung des sogenannten Infektionsschutzgesetzes, das ja unter anderem auch den Föderalismus aushebelt und weitgehende Rechte konzentrieren will beim Bund. Obwohl der Föderalismus, ich habe das gestern nochmal nachgeguckt, der Föderalismus in unserer Verfassung in Artikel 73 eine Ewigkeitsgarantie hat, wie die Juristen sagen. Also der Föderalismus, die Aufteilung der Macht zwischen Bund und Ländern darf niemals ausgehebelt werden. Dafür kann es nicht mal mit Zweidrittelmehrheit des Bundestages eine Verfassungsänderung geben. Das föderale System hat eine Ewigkeitsgarantie in unserer Verfassung. Und wir sehen, was damit gemacht wird. Und deshalb, wenn man diese ganzen Zusammenhänge sieht, denke ich, muss man sagen, dass sich die Bundesrepublik in einer der gefährlichsten Phasen ihrer Geschichte befindet. Weil das Rechtsgefüge unseres Landes nicht wie in den 70er Jahren von Terroristen angegriffen wird, sondern von innen heraus, von denen, die geschworen haben, dieses Land und seine Verfassung zu verteidigen. Aber für noch gefährlicher erachte ich etwas anderes, nämlich die schleichende Veränderung des Rechtsbewusstseins in weiten Teilen unserer Bevölkerung. Und deshalb versuche ich auch mit den Leuten zu reden, wo immer sich Gelegenheiten ergeben und sei es in einem Café in Jena. Verstehen Sie, dies betrifft vor allem die Einstellung zu den Grundrechten. Wir werden morgen nochmal darauf zu sprechen kommen, wenn wir versuchen zu verstehen, wie versucht eigentlich das Grundgesetz Menschenwürde und Freiheit zu sichern. Und das vergleichen wir dann mit der Bibel morgen. Die Grundrechte sind vor allem was? Abwehrrechte des Einzelnen gegenüber dem Staat. Das ist die juristische Elementarbedeutung eines Grundrechts. Es ist ein Abwehrrecht, das du hast, um dich davor zu schützen, dass der Staat in dein Privatleben in einer Weise hineinregiert, dass der Staat deine Freiheit in einer Weise beschneidet, die gegen das Grundgesetz ist. Das sind Grundrechte von ihrer Grundeinsetzung her. Und wie wenig Bürgern das noch bewusst ist und wie wenig Bürger bereit sind, sich dafür einzusetzen, das zeigt unsere Situation und das macht mich doch sehr besorgt. Und ich möchte noch eine wichtige und eine ziemlich bekannte Politologin zitieren, Frau Guéraud, die das Ende April in einer Fernsehsendung bei Servus TV so formulierte. Sie sagt, ich wehre mich gegen das Framing, also gegen diese Deutung, dass irgendjemand Grundrechte zurückgibt. Das wäre ein Gnadenakt, für den man sich jetzt auch noch qualifizieren muss. Nur wenn ich geimpft bin, kriege ich etwas zurück. Aber etwas, was ich nie genommen bekommen habe, kann ich auch gar nicht zurückkriegen. In einer Demokratie kann niemand der Rechte entledigt werden und kann sich schon gar nicht konditionierbar, also gegen Bedingungen, zurückbekommen.
Niemand in einer Herrschaftsposition und schon gar nicht der Drosten oder das RKI kann aufgrund von irgendwelchen Daten entscheiden, du kriegst jetzt Rechte und die kriegt und die nicht. Das ist ein Akt der Segregation, sagt sie. Und Segregation bedeutet eine unzunehmende Diskriminierung innerhalb einer Gemeinschaft. Und ich denke, diese freiwillige Selbstaufgabe vieler, die diesen Druck kaum noch ertragen, dem müssen wir entgegenwirken. Und so dient auch der Druck mit einer Impfung etwa dazu, die Menschen fügsam zu halten und ihre Gemeinschaft aufzuspalten. Und das, obwohl diese Impfung nicht nur sehr kurzfristig entwickelt, nicht ausreichend getestet wurde, sondern bis heute auch ihre medizinische Wirkung höchst umstritten ist und ihre möglichen Folgewirkungen gar nicht absehbar sind, abgesehen von den nicht wenigen dramatischen Fällen, die wir schon kennen und die immer bekannter werden, auch wenn vielen in der Medienlandschaft nicht daran gelegen ist, sie an die Öffentlichkeit kommen zu lassen. Und ich sage es nochmal, Gemeinden, die es morgen hinnehmen würden, dass sie positiv Getesteten den Zutritt verweigern, die würden es vermutlich übermorgen hinnehmen, dass sie Ungeimpfte vom gemeinsamen Gotteslob ausschließen. Und das, liebe Geschwister, darf nicht sein, um der Ehre unseres Herrn willen. Und so mündet schließlich diese, ja, ich sag mal, Kumulation totalitärer Tendenzen, also diese Anhäufung von Entwicklungen, die dazu geneigt sind, Freiheit einzuschränken, in einen letzten Punkt, und das ist so etwas wie ein Fazit, die systematische Zerstörung von Gemeinschaft und Individualität. Es wird beides zerstört, echte Gemeinschaft und die Freiheit des Individuums. Und das ist übrigens ein Ziel, das Schwab durch sein ganzes Buch hindurch verfolgt. Er will im Grunde genommen den Menschen die Freude an der Gemeinschaft und den Mut zur realen Gemeinschaft austreiben, um sie in das verheißene, einsame Land der Digitalisierung zu locken. Wo dann jeder möglichst vor seinem Bildschirm steht. Und er sagt es auch, es ist gut, dass die sozusagen die Sorge, ich lese Ihnen das einmal vor, damit Sie es mir glauben, ja, er sagt, in der einen oder anderen Form, 183, werden die Social Distancing-Maßnahmen wahrscheinlich auch nach Abklingen der Pandemie selbst fortbestehen. Unsere unterschwellige und möglicherweise anhaltende Furcht davor, mit einem Virus infiziert zu werden, wird somit den unerbittlichen Vormarsch der Automatisierung beschleunigen. Und man hört richtig, wie das durchaus erwünscht ist, ja, dass die Angst bleibt, du könntest dich jederzeit anstecken und dass dein Gegenüber von dir jederzeit wahrgenommen wird als potenzielle Virenschleuder und Bedrohung. An anderer Stelle sagt er, dass es gut wäre, wenn die Leute, ich finde jetzt die Stelle nicht, liefere ich morgen nach, dass es gut ist, wenn die Leute sich dran gewöhnen, im Zweifelsfalle lieber das Konzert zu Hause zu hören, als in den Konzertsaal zu gehen. Im Zweifelsfalle sich lieber die Pizza bringen zu lassen, als in die Pizzeria zu gehen. Und so könnte man jetzt fortsetzen, betrifft nicht nur Sie, sondern mich auch, im Zweifelsfalle lieber den Gottesdienst im Livestream nur zu verfolgen, anstatt in den Gottesdienst zu gehen. Ja, und dann das, was ja auch vernünftig wäre, sagt er. Versteht ihr, das ist sozusagen der Verdacht, unter den Gemeinschaft gestellt wird, der Verdacht, unter den Begegnung gestellt wird. Überlegt euch mal, was das bei Kindern ausrichtet, wenn sie Erwachsene in öffentlichen Situationen nur noch vermummt wahrnehmen. Was das auch für die Offenheit unserer Begegnung miteinander bedeutet, dass wir die Mimik des anderen nicht mehr sehen können. Und dass jeder unter den Druck gesetzt wird, sofort die Maske aufzusetzen. Aber da gibt's auch sehr ermutigende Begegnungen. Am Donnerstag vor der Beerdigung war ich noch in Kassel in einer Tankstelle, komme da rein und werde etwas harsch von der Dame dort aufgefordert, Sie können hier nicht reinkommen ohne Maske. Und dann habe ich gesagt, oh, Sie sind aber streng. Und habe dann ganz brav meine Maske geholt und dann sagte sie, nein, nicht ich bin streng, sondern Frau Merkel, ich bin auch dagegen. Und dann ergab sich ein sehr gutes Gespräch und wir waren uns völlig einig, wie schlimm das ist für das menschliche Miteinander. Und dann stand immer so ein Herr daneben, der schaute, sagte, na, was wird er jetzt denken, dachte ich. Und als ich dann die Tankstelle verlassen wollte, sagte er, gut so, wir werden immer mehr. Und ich habe gesagt, jawohl, und wir geben nicht auf. Ja, also wir müssen mit den Menschen sprechen und wir müssen ihnen helfen, auch diesen Druck, unter dem sie ja alle irgendwo stehen, aus diesem Druck herauszufinden. Also, Social Distancing wird zum Gemeinschaftskiller. Und wir müssen hier wirklich ein ganz klares Gegengewicht setzen. Aber noch etwas passiert, und wir kommen darauf morgen nochmal zu sprechen, dass nicht nur die Gemeinschaft gestört wird, sondern auch die freie Entfaltung des Individuums. Wissen Sie, in der Diskussion der vergangenen Monate wurde ich oft, und nicht nur ich, an das Buch von Aldous Huxley, Brave New World, erinnert. Schöne neue Welt. Wenn Sie unsere Situation verstehen wollen, lohnt es sich mal ein paar Seiten daraus zu lesen. In dieser neuen Welt werden die neuen Menschen soweit ruhig gestellt, so durch eine Kombination von Druck und Konsumbefriedigung, totaler Überwachung und umfassender Versorgung mit Sexualität, mit Unterhaltung, mit Nahrungsmitteln. Und sie werden soweit ruhig gestellt, dass sie alles mit sich machen lassen. Und in dieser künstlichen Gemeinschaft, die gar keine Gemeinschaft ist, sondern eine Ansammlung von Überwachten, verfließt gewissermaßen die Persönlichkeit der Einzelnen. Der Journalist Wolfgang Herles sprach neulich davon, dass wir eine fast schon zu Tode anästhesierte und entmündigte und von Dauerpropaganda zermürbte Gesellschaft hätten. Eine schon fast zu Tode anästhesierte, also betäubte und entmündigte und von Dauerpropaganda zermürbte Gesellschaft. Und je mehr alle zu einem großen Wir, zu einem behüteten, beaufsichtigten, eingeschläferten Wir verschmolzen werden, ist das nicht Solidarität, sondern die Zerstörung der individuellen Persönlichkeit, die selber entscheidet und verantwortlich handelt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Gemeinde uns diesem Umerziehungsprozess verweigern, weil wir wissen, dass unser Haupt eben nicht die Regierung ist, sondern unser Haupt ist der lebendige Herr. Unser Haupt ist nicht Cäsar, sondern unser Haupt ist Christus. Und um Christi willen setzen wir der Ideologie des Social Distancing eine reale Gemeinschaft entgegen. Eine real gelebte Gemeinschaft entgegen, die zugleich jeden Einzelnen stärkt als ein Individuum, das verantwortlich agiert, das selber Entscheidungen treffen muss, das selber seinen Kopf hinhalten muss und das nicht verdunstet digital im gesellschaftlichen Kollektiv. Und deshalb, liebe Geschwister, wenn wir uns diese Entwicklung anschauen, der offensive Selbstanspruch radikaler Veränderungskonzepte, Beschneidung der Meinungsfreiheit, religiöse Aufladung politischer Meinung, dass die eine Zivilreligion geglaubt werden muss, die Relativierung der Gemeinde, der Gewaltenteilung und des Rechtsbewusstseins und schließlich dadurch die systematische Zerstörung von Gemeinschaft und Individualität. Wenn wir diese Entwicklung sehen, dann verstehen wir, dass viel auf der Kippe steht in unserem Land und in ganz Europa. Wir können heute noch nicht sagen, ob der Great Reset sich durchsetzen wird. Wir hoffen natürlich, dass er sich nicht durchsetzen wird. Aber was wir tun müssen, ist, wir müssen die Fakten checken. Wir müssen Indizien sammeln. Wir müssen Texte lesen, wir müssen diese Bekenntnisse, die dort abgegeben werden, studieren und wir müssen das im Licht der Bibel versuchen zu bewerten. Und natürlich sind manche der Strukturen, die wir hier sehen, uns von der biblischen Eschatologie her bekannt. Offenbarung 17 und Offenbarung 18. Und auch dort wird sehr deutlich gesagt, gerade in Offenbarung 18, dass ökonomische, also wirtschaftliche Machtfaktoren eine entscheidende Rolle spielen werden bei dem Aufbau einer weltweit agierenden totalitären Macht. Das wissen wir von dort und wir wissen aus Offenbarung 17, dass eine dieses System unterstützende, weltweit agierende Einheitsreligion entstehen wird. Das wissen wir alles. Wir kennen nicht den Zeitplan unseres Herrn. Wir sind keine Propheten. Wir sind nicht Leute, die gewissermaßen Kaffeesatzleserei machen. Das wäre anmaßend. Wir sind vom Herrn Jesus dazu aufgefordert, ganz nüchtern die Zeichen der Zeit zu beobachten. Und ganz nüchtern jeden Tag als ganzen Tag zu nutzen, um ihm zu dienen mit Freude und Entschiedenheit und dafür bereit zu sein, seit Himmelfahrt gilt das, dafür bereit zu sein, dass er jederzeit wiederkommen kann. Das ist unsere Verantwortung. So sind wir wachsam und gucken zugleich sehr, sehr genau in unsere Zeit hinein und nehmen jeden Tag dankbar aus der Hand unseres Herrn und vertrauen darauf, dass er für seine Leute einen guten Weg bereithält. Wir begegnen diesen Konzepten einem entschlossenen Herrschaftswillen. Das müssen wir sehen. Einem entschlossenen Herrschaftswillen, der den Staatsbürger nicht als souverän anspricht, der wir sind. Wir sind als Staatsbürger der Souverän, sondern der uns anspricht als Untertanen, die wir nicht sind. Und dem entgegen steht der Herrschaftsanspruch unseres Herrn, Ihm allein schulden wir völlige Hingabe, völligen Gehorsam und völligen Vertrauen. Und in dieser Bindung an Jesus, da gewinnen wir die Kraft und den Mut, diesen Tendenzen entgegenzutreten und uns ihnen nicht zu unterwerfen. Wir haben diesen Mut und diese Kraft nicht in uns. Aber wir haben unseren Herrn, der gesagt hat, dass er stärker ist als alle Mächte in dieser Welt, was Sebastian Gruner zitiert hat aus dem 1. Johannesbrief, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Jesus schafft Persönlichkeiten, die das Salz der Erde sind. Heute verstehen wir dieses Lied besser denn je. Und so steht am Ende dieser langen Sammlung von Indizien und Fakten und Beobachtungen, ja und auch Bewertungen, aber ich hoffe, es ist immer deutlich geworden, wo sind die Beobachtungen, die Indizien und wo sind die Bewertungen, schließlich ein Auftrag. Und ich danke euch allen, dass ihr so geduldig dem gefolgt seid. Wir sind diesen weiten Weg gegangen, haben die Beziehung zu den Menschen, zu den Meinungen und dann vor allem zu den Machtstrukturen untersucht. Und wir haben jetzt den Auftrag, wirklich das zu tun, was der Apostel Paulus in 1. Timotheus 6, Vers 12 sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das ist der Auftrag. Das heißt, dass wir als Gemeinde Jesu uns dem wirklich nicht beugen, dass wir treu sind unserem Herrn gegenüber. Wir sind keine Radikalinskis und wir sind keine Fanatiker und wir sind keine Draufhauer. Aber wir wollen einfach versuchen, unserem Herrn treu zu sein. Und wir haben seine Zusage aus Lukas 12, Vers 32, wo der Herr sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Liebe Leute, wir haben jetzt schon Anteil an diesem ewigen Reich unseres Vaters. Wir sind jetzt schon geborgen unter seinem väterlichen Schutz. Wir sind jetzt schon eingebunden in die Gemeinschaft seiner Herde. Und unsere Herdenimmunität erwächst aus der Vergebung unserer Schuld. Und als solche Herde, ihr Lieben, lassen wir uns nicht auseinandertreiben. Wir lassen uns nicht auseinandertreiben. Und deswegen ist, denke ich, auch diese Mühle ein Symbol für eure Bereitschaft, ihr euch nicht auseinandertreiben zu lassen. Und in königlicher Freiheit ehren wir den Namen des Herrn und bezeugen wir sein Evangelium vor der Welt, bis man uns den Mund stopft. Und wir suchen, ja, vor allem die Nähe unseres Herrn, die Nähe unserer Brüder und Schwestern, aber wir suchen auch die Nähe zu unseren Zeitgenossen in der Welt. Ob sie gesund sind oder krank, sofern sie dies wünschen natürlich. Weil wir ihnen gegenüber eine Bringeschuld haben, bei der uns niemand vertreten kann. Sie brauchen Jesus genauso wie wir, weil er allein die Machtfrage endgültig entschieden hat. Und ich möchte Ihnen das, Sie haben jetzt schon viel gehört, zum Schluss einfach nochmal vorlesen und Sie sehr ermutigen, diesen Psalm 2 für sich immer wieder auch zu lesen. Dieser Psalm hat uns auch als Gemeinde immer wieder ermutigt durch die letzten Zeiten hindurch. Und der Herr Jesus ist derjenige, der durch seine Auferstehung bewiesen hat, dass er diesen Psalm erfüllen wird. Da heißt es, warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, der lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber, sagt Gott, habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Jesus ist dieser König, Jesus regiert und vor ihm werden sich alle einmal verantworten müssen. Jeder Minister, jeder Kanzler, jeder König, jeder, der irgendwelche Entscheidungen bei Gerichten getroffen hat und auch wir. Und so heißt es dann ab Vers 10, so seid nun verständige Könige. Und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege. Denn sein Zorn wird bald entbrennen, wohl allen, die auf ihn trauen. Und das hat der Machtmensch und Weltstratege Napoleon kurz vor seinem Tod 1821. Das hat er wohl auch geahnt, als er diese Worte gesprochen haben soll zu seinem Freund und ehemaligen General Bertrand. Da hat er gesagt, Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben Reiche gegründet. Aber worauf beruhten die Schöpfung unseres Genies? Auf Gewalt. Jesus Christus gründete sein Reich auf Liebe. Und zu dieser Stunde würden Millionen Menschen für ihn sterben. Ich sagt Napoleon, habe mit all meinen Armeen und Generälen nicht ein Vierteljahrhundert lang auch nur einen Kontinent mir unterwerfen können. Und dieser Jesus siegt ohne Waffengewalt über die Jahrtausende, über die Völker und über die Kulturen. Das hat Napoleon kapiert. Und wir hören auf diesen Ruf unseres Herrn und verlassen uns auf seine Verheißung. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Lasst uns beten. Allmächtiger, lieber Herr Jesus Christus, dafür ehren und loben wir dich, dass du der König von Psalm 2 bist, Herr, und dass du deine Macht bewiesen hast. Die gilt auf Erden genauso wie im Himmel. Deine Macht, der sich kein Stäubchen und kein einzelnes Wesen entziehen kann. Deine Macht, vor der man in keinen noch so kleinen Winkel fliehen könnte. Herr, und in dieser Macht sind wir geborgen. Und wir danken dir, dass du uns als deine Gemeinde in dieser umkämpften Situation schützt. Herr, wir wissen nicht, welche einzelnen Schritte du uns noch führen wirst. Aber wir wollen uns jeden Tag neu wirklich bergen in deinem Schutz und dich von Herzen und wirklich innig darum anflehen, dass du uns treu erhältst, dass du uns bewahrst. Herr, dass du uns auch hilfst, dass wir nicht um die eigene Achse nur kreisen und unsere eigene Situation beklagen, sondern dass wir den Auftrag sehen, den du uns auch gegenüber dieser Welt gegeben hast, Salz zu sein und Licht, dein Evangelium hineinzustrahlen in unser Umfeld, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns dazu jeden Tag neu wieder den Mut gibst. Und dass, wenn einer unter uns droht, mutlos zu werden, dass dann der Nächste an seine Seite tritt und mit ihm betet und ihn wieder aufrichtet. Herr, habe Dank für die Geschwister hier in dieser Region. Habe Dank für den Mut und die Dienstbereitschaft, die du ihnen geschenkt hast, auch in der ganzen zurückliegenden Zeit. Und dass sie auch durch ihr Vorbild und durch ihren Dienst andere Menschen auch an anderen Teilen dieses Landes ermutigen konnten. Und so führe uns weiter, Herr, nach deinem Plan. Bewahre uns vor jeder Selbstgerechtigkeit. Bewahre uns vor Übermut, der glaubt, dass er allein diese Dinge bewältigen würde, Herr. Wir sind angewiesen auf dich. Aber das ist unsere Stärke, weil wir dir vertrauen dürfen, heute und in alle Ewigkeit. Dir gehört alle Ehre. Dir, dem Vater, der du mit deinem geliebten Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.